Ich freue mich, wieder da zu sein. Wir haben uns seit einer gewissen Weile nicht mehr gesehen. Wegen, ihr weißt, ihr wisst warum. Genau, also also heute wird eine ziemlich heftige Predigt. Das ist sehr herausfordernd. Ich wusste nicht, dass wir zwei liebe Gäste haben, aber sonst vielleicht hätte ich es mir anders überlegt, aber ich traue unsere Gäste auch viel zu. Es könnte auch natürlich sein, dass nach der Predigt ihr mehr Fragen habt wie vorhin, dass ihr noch, ja, das ist interessant. Also es wird auf jeden Fall sehr interessant. Es geht weiter mit einem Thema, was ich in Februar, März angefangen habe. Es war, die erste Predigt war Obacht, Feinde. Wisst ihr noch, das schöne Wort Obacht, genau. Und da ging es um die Welt, das Fleisch und der Teufel. Und als Kontext hatte ich ausgewählt Epheser 2,1. Und dann heißt es so, auch euch, die ihr tot waret durch eure Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandelten, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nach dem Geiste, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, unter welchen auch wir alle einst einhergingen in den Lüsten unseres Fleisches. Und da will ich eine Pause machen. Dann habe ich damals so unsere Hauptfeinde identifiziert oder halt die Dinge, wo wir Obacht geben sollen. Und wo der auch Apostel Paulus so dringend warnt, aufpassen, dass das könnte haarig werden. Also dann wäre die Welt, also dieses System, in dem wir leben, das ist ein antigöttliches System. Nicht alles, was in der Welt ist, ist falsch und böse, aber die Welt als System stellt die Christen und die Leute, die göttlich leben wollen, unter einem enormen Druck. Und die Welt will, dass wir uns mehr und mehr an ihren Maßstäbe und Normen anpassen. Und das ist halt so eine Sache, was auch für uns, das wirkt sich sehr, sehr unangenehm. Und unser Herr Jesus, der warnt uns sehr oft über die Welt, liebt die Welt nicht. Ihr seid nicht aus dieser Welt, ihr sollt eine andere Denkart zu denken haben, sondern unsere Gedanken nach oben gerichtet zu haben. Dann wäre das Fleisch, ich habe so genannt, das Fleisch, das ist dieser Feind, was von innen uns sabotiert. Das Fleisch meldet uns sehr oft zum Wort. Also wir wollen geistlich, wir wollen Gott gefällig sein. Und dann kommt das Fleisch und sagt, hast gesehen, wie böse dich der angeguckt hat? Oder wie sehr oft unsere Liebe, unsere guten Gedanken, alles, was Gutes vorhaben, wird vom Fleisch sabotiert. Warum? Wieso? Und so weiter. Und das Wort Gottes sagt, wir sollen das Fleisch kreuzigen. Und wir sollen auch mehr auf den Heiligen Geist hören, der gegen die menschliche Natur, gegen das Fleisch trachtet und das Fleisch trachtet gegen den Geist. Aber wir sollen halt dem Geist Vorrang geben und sagen, Fleisch, sei still, ich höre auf den Heiligen Geist. Also heute geht's weiter mit dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Und ich habe mit mir gerungen, da kann man sich relativ einfach machen, ja. Also das ist der Teufel, ja. Der hat die Menschen zu Sünde verführt. Das ist ein sehr boshaftes geistliches Wesen, was uns zu Sünde verführt, was alles, was uns zu Gott näher bringen soll. Er will genau das Gegenteil. Wir können uns, und viele haben sich den Teufel als eine ganz hässliche Person mit Hörner und Hufen und so weiter. Und okay, das ist der Teufel, der ist verantwortlich für alles, Punkt, Fall, geschlossen. Ich wollte es mir aber mir und euch auch nicht so leicht machen. Also okay, Teufel, das alles, was wir nicht verstehen und böse ist, stellen wir darunter und Fall geschlossen. Aber wir haben sehr viele merkwürdige Bibelverse, die uns irgendwie verwirren. Und ich möchte euch ein paar Bibelverse geben, die irgendwie sehr komisch sind, aber die eine gewisse Bedeutung haben. Man muss nur ein bisschen nachforschen und nachgraben. Denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, Mehrzahl. Fürstentümer, Mehrzahl, wieder die Gewalten, Gewalten, diese Kräfte, die sind in Mehrzahl. Wieder die Weltbeherrscher, da geht's wieder um Mehrzahl. Und wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in himmlischen Örtern. Also Paulus will sagen, ey, da in den himmlischen Örtern, also unter die Sonne, da ist sehr viel Bewegung. Und es sind auch Mächte und Gewalten und Fürsten. Und für uns klingt das sehr komisch. Also dieser Bibelvers ist aus Epheser 6, 12. Dann, wenn wir das Buch Daniel lesen, da finden wir wieder so sehr merkwürdige Bibelverse. Daniel 10, 20. Da sprach er, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Das war der Engel, der eine wichtige Botschaft Daniel bringen wollte und daran gehindert worden ist. Und dieser Engel sagt Folgendes, und ich werde zurückkehren, um mit dem Fürsten von Persien zu streiten. Aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Das ist, also, wenn man das liest, das ist hochinteressant, merkwürdig. Der Prinz von Persien, der Fürst von Persien, von Griechenland und so. Es scheint, dass es eine gewisse Zuordnung gibt für diese komischen, feindlichen Fürsten und Wesen, die wir nicht, ja, wir können sie nicht so gut verstehen. Dann haben wir 2. Petrus 2, 4. Außergewöhnlich merkwürdig. Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzten, Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht. Also das Komische geht's gar nicht. Judas sagt genau das Gleiche mit anderen Worten. Judas 1,6. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Also da merkt man, dass da geht so in Richtung boah, Science Fiction und das ist alles so spannend und was macht man mit diesen Bibelversen? Also Fürsten, Fürstentümer, geistliche Mächte der Bosheit, Fürst von Persien und Griechenland, Engel, die in Ketten warten auf den Tag des Gerichts. Was ist da eigentlich los in der himmlischen Welt? Oder was war da los? Kann man es so sagen? Ziemlich viel Bewegung in der unsichtbaren Welt. Man merkt, dass die Frage, warum die Menschheit sich in so einem miserablen Zustand befindet, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Da geht was los in der geistlichen Welt. Oder die Frage wäre, gegen wen kämpfen wir geistlich gesehen? Wo sollen wir besonders Obacht geben? Und es ist wieder interessant zu wissen, was haben Paulus, Petrus, Judas gedacht, wo sie diese merkwürdigen Verse geschrieben haben. Die kommen aus einer gewissen Kultur, aus einem gewissen Hintergrund. Die haben was gelesen, vielleicht was wir nicht gelesen haben. Die hatten eine gewisse Weltanschauung. Es gab viele Sachen, die damals in dem ersten Jahrhundert, die gelesen haben, Sachen, die wir eigentlich nicht kennen. Jetzt, gemäß jüdischer Tradition ist der Sündenfall nicht die einzige Katastrophe, was den Menschen widerfahren ist. Sollte man einen Rabbiner fragen, der treu den Bibelschriften ist, warum befinden wir uns in so einer Misere als Menschheit? Ja, da würde er sagen, ja, es gibt den Sündenfall, die Schlange im Garten, aber es gibt noch einen Vorfall im 1. Mose 6,4 und da gibt es nochmal einen Vorfall in 1. Mose 11,8. Jetzt, das ist, was ein Rabbiner sagen würde, wenn man fragt, warum wir uns in dieser Katastrophe befinden, in diesem miserablen Zustand. Es gibt auch in christlichen Kreisen immer mehr Theologen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und zuletzt habe ich ein Buch gelesen von Michael Heiser, das Buch heißt The Unseen Realm. Das könnte man übersetzen, das unsichtbare Reich oder der unsichtbare Bereich. Also es ist noch nicht auf Deutsch übersetzt. Und es ist sehr faszinierend, so sich ein bisschen in diese unsichtbare Welt anhand von diesen Bibelverse zu begeben. Zu gucken, was ist damit gemeint, was steckt da wirklich dahinter und so weiter. Aber ich würde dann so ein bisschen die zwei Vorfälle nach dem Sündenfall ein bisschen präsentieren, um zu gucken, ja, was glauben die Alten? Also, bitte macht euch noch kein Urteil, es ist nicht rettungsrelevant, das ist Information. Also in 1. Mose 6 steht Folgendes: Als sich aber die Menschen zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Söhne Gottes. Und die Söhne Gottes, da in dem Bibeltext, das sind die Söhne Gottes, das sind übernatürliche Wesen. Das sind nicht die Söhne von Seth, die irgendwie ungläubige Frauen geheiratet haben. Nee, das sind irgendwelche mächtige Wesen, die Gott erschaffen hat. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und nahmen sich von allen diejenigen zu Weibern, welche ihnen gefielen. An jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen. Also sozusagen, es gab eine gewisse, ein Zusammenkommen von Engel und Menschentöchter und danach sind die Riesen entstanden. Also man kann versuchen, auch andere Interpretationen zu geben. Die Kirchenväter aber, die haben gesagt, nee, eindeutig, die Söhne Gottes gingen zu den Töchtern rein und es sind diese komischen Wesen entstanden, diese Riesen. Wir haben auch einen Riesen in der Bibel, mindestens einen, der Goliath. Ganz merkwürdig, 6 Finger, sehr groß und sehr feindlich gegenüber das Volk Gottes. Auf jeden Fall, es scheint so, dass zwischen die Engel, von denen Judas spricht, dass sie in ewigen Ketten liegen, weil sie ihre Behausung nicht bewahrt haben und dass sie eine Grenze überschritten haben. Es kann sein, oder es scheint so, dass es diese Verbindung gibt. Das sind eben diese Engel, die diese Grenze überschritten haben. Die sollten in der Engelwelt bleiben, aber nein, auf die Erde geht es viel interessanter und die haben eine Grenze überschritten. Und ein anderer Bibelvers, der erklärt, warum diese Engel da in diesem Abyssos sind und auf dem Gericht warten, kann man schlecht finden. Jetzt würde ich mal gucken und ein bisschen nachforschen, zu gucken, was haben die ersten Christen und besonders Petrus und Judas gelesen zu deren Zeiten. Und dann taucht ein merkwürdiges Buch, das Buch Henoch. Und in diesem Buch, da geht es um genau die gleiche Story. Diese Wächter sind die genannt, diese übernatürlichen Wesen gehen zu den Menschen, Töchter ein, da werden Riesen geboren. Es wird viel, viel ausführlicher erzählt, wie in 1. Mose 6 und Gott bestraft sie, der schmeißt sie in diesen ewigen Ketten, so wie die Judas und Petrus sagt. Und Judas und Petrus haben diese Literatur damals gelesen und durch die göttliche Inspiration haben gesagt, okay, das ist Wahrheit, dass die Engel bestraft worden sind, dass sie jetzt in Ketten sind. Genau das haben sie auch geschrieben. Was dann interessant ist, ist in diesem Buch, dass auch die Geschichte von Noah kommt, wo Gott die Menschen und auch diesen Riesen, die furchtbar böse waren und die Menschen korrumpiert haben, bestrafen werden. Und Gott sagt, okay, ich will diese Hybride, diese Nephilims, diese komischen Wesen, will ich einfach auslöschen und einen Restart, einen neuen Anfang mit den Menschen machen, bestraft diese Engel, die ihre Behausung nicht aufbewahrt haben, die diese Grenze überschritten haben und so weiter. Jetzt, was ich interessant fand an diesem Buch Henoch, ich habe es zu Hause, ist, dass es uns eine mögliche Erklärung gibt, woher eigentlich die Dämonen stammen. Und in dem Buch Henoch, ich habe gesagt, es ist kein großes Deal, wenn ihr sagt, okay, das kann ich nicht so gut akzeptieren. Ich will, dass ihr einfach eure Urteile macht über die ganze Sache. In dem Buch Henoch wird erklärt, okay, Gott hat durch Noahs Flut die Menschheit vernichtet, hat Noah gerettet mit seiner Familie und diese Nephilims, diese komischen Wesen, die aus dieser unerlaubten Verbindung zwischen Menschen und Töchtern entstanden sind, die waren keine Menschen 100%, aber die waren auch keine Engel 100%. Das war ein Hybrid, ein auf Englisch heißt Bastard Spirits, also unsaubere Geister. Und in dem Buch Henoch steht geschrieben, dass die blieben dann, nachdem sie ausgelöscht worden sind, die blieben weiter auf der Erde, um die Menschen zu plagen. Also auch nach der Sintflut. Und es wird auch erklärt, und es macht ein bisschen Sinn für mich, dass diese Geister von diesen komischen Wesen, von diesen Nephilims, die waren mal früher in einem Körper. Und jetzt, nachdem sie keinen Körper mehr haben, menschlich ähnlichen Körper, die versuchen immer wieder in den Menschen hineinzudringen. Und deswegen, wenn Jesus Dämonen austreibt, treibt diese Dämonen aus. Ihr kennt ja, sind reale Sachen aus der Bibel und so weiter. Ich fand es interessant, eine mögliche Erklärung für die Existenz von Dämonen, von dem kleinen Fußvolk, was eigentlich sich vergnügt, Menschen in Menschen einzudringen, sie zu besessen, sie zu quälen. Ich fand es eine interessante mögliche Erklärung. Es ist aber überhaupt kein Problem, wenn wir sagen, nee, so kann ich es nicht stehen lassen. Dämonen sind einfach diese Armee von Teufeln und gefallenen Engeln, die mit dem Satan auf der Erde geschmissen, geworfen werden sind. Kann man so oder so sehen. Ich fand es nur interessant, es gibt auch diese Weltanschauung. Das wäre diesen zweiten Vorfall, warum die Welt sich in so einer Misere befindet, wegen gefallenen Engel, die Verbindung hatten mit Menschenstöchter sexuell. Und diese Wesen entstanden sind dann und so weiter. Dann, was die Juden auch noch denken, ist, dass es noch einen Vorfall gab, und zwar in 1. Mose 11. Also die Reihe von Vorfällen, die eigentlich die Welt, unsere Welt in so einem Dreck gezogen haben. 1. Mose 11, 8. Und Jahwe zerstreute sie von Danen über die ganze Erde, und sie hörten auf, diese Stadt zu bauen. Darum gab man den Namen Babel, denn das selbst verwirrte Yahweh die Sprache der ganzen Erde, und von Danen zerstreute sie Yahweh über die ganze Erde. Am Anfang macht es nicht wirklich Sinn, aber dann diese Theologen, die kommen und sagen, da beim Turm zu Babel, da hat diese Zerstreuung der Nationen stattgefunden, weil die wollten zusammenbleiben, die wollten einen Turm bauen, die wollten bis zu Gott kommen. Das war dieser Gedanke, Gott hat uns aus dem Eden rausgeworfen, keine Verbindung zu Gott, aber wir finden einen Weg, wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dann wollen sie diesen Turm bauen, die sind eine Nation, die wollen sich einen Namen machen, nach ihren Regeln. Sie wollen Gemeinschaften haben nach deren Regeln. Nicht wie Gott bestimmt, sondern wir, Gott, wir kommen schon zu dir, wir wollen Gemeinschaft mit dir haben, und dann bauen sie diese. Gut, da findet diese Zerteilung statt. Aber dann kommen diese Theologen mit einem weiteren Bibelvers, und jetzt bin ich ein bisschen auf oder ziemlich angewiesen auf die Technik. Es gibt in 5. Mose Kapitel 32 mit 8 und 9. Es gibt zwei verschiedene Übersetzungen des Alten Testaments, und zwar die Septuaginta, die im 1. Jahrhundert vor Christus vom Hebräischen ins Griechische übersetzt worden ist, weil die gesagt haben, die griechisch sprechenden Juden, die haben ein Recht, das Alte Testament auf Griechisch zu lesen. Und es gibt die andere jüdische Tradition, der masoretische Text, Mehrheitstext, die haben gesagt, egal wie neu die Manuskripten sind und so, wir bleiben auf dieser hebräischen Tradition weiter. Und genau, da funktioniert die Technik. Also, kann man die, genau. Und das sind die Zerstreuung, ja, und da kommen diese Theologen und sagen, ja, als der Höchste die Nationen das Erbe austeilte. Also drum zu Babel, Gott sagt, Moment, ihr bleibt nicht ein Volk, ich teile euch über die ganze Erde aus, ich gebe euch Erben und so weiter. Als er die voreinander schied, die Menschenkinder, da stellte er fest, die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israels. Und das ist eindeutig, er befällt die nach diesem masoretischen Text übersetzt worden ist. Aber es gibt Theologen, sagen, Moment, lass uns gucken, was in dem Septuaginta, also diese griechische Übersetzung des Alten Testaments, steht. Und dann kommen sie mit dem anderen Bibelvers, zum Beispiel Einheitsübersetzung. Einheitsübersetzung basiert auch ziemlich viel auf diesen griechischen Text, Septuaginta. Und da steht, als der Höchste die Völker des Erbes verteilte, als er die Menschheit aufteilte, legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Gottessöhne fest. Also er merkt in dem erste Passage, da war die Rede von Kindern Israels, aber die Nation Israel gab es noch nicht zum Turm Babel. Und bei mir sagt, okay, es macht nicht wirklich Sinn. Aber hier steht nach der Zahl der Gottessöhne fest. Der Herr nahm sich ein Volk als Anteil, Jakob wurde sein Erbteil. Quasi, okay, Gott verteilt die Nationen und dann bestimmt und lässt Fürsten diese Nationen zu verwalten. Aber Gott sagt, okay, ich habe es versucht mit der Menschheit wieder auf den richtigen Weg zu bringen, aber jetzt fokussiere ich mich auf Jakob. Und Gott sieht auf Jakob, der beschäftigt sich. Kurze Zeit nach der Sintflut ruft den Abraham und er sagt, okay, ich habe einen Plan, ich fokussiere mich auf mein Volk, auf Israel, also aus der Same von Abraham. Was diese Theologen sagen, okay, da hat es nach der Zahl der Kinder Gottes. Jetzt, je nachdem, wenn ihr diese Interpretation hübsch oder nicht hübsch findet, es spielt wieder keine Rolle. Aber es ist interessant, wie manche Bibelverse diese Weltanschauung unterstützen, dass Gott fokussiert sich auf Jakob und die Nationen, die kommen unter die Regierung von irgendwelchen angelischen Fürsten, von diesen Wesen. Jetzt können wir die zwei Bibelverse, ja okay, ich behalte sie im Kopf, eine sagt so, eine so, nicht so interessant. Aber da gibt's wieder einen Bibelabschnitt und das ist der Psalm 82. Das ist wieder, wo man glaubt, mein lieber Schwan, was ist da gemeint? Weil das ist heftig, das ist heftig. Und da will ich auch sehr schnell lesen, Psalm 82, ein Psalm von Asaf. Gott steht in der Versammlung Gottes, inmitten der Götter richtet er. Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person der Gesetzlosen ansehen? Schaffet Recht dem Geringen und der Weise. Dem Elenden und dem Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und den Dürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gesetzlosen. Sie wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis wandeln sie einher. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben. Also ihr seid Söhne Gottes, spricht zu dieser Versammlung von übernatürlichen Wesen, die die Völker unter ihren Macht hatten, aber die haben sie miserabel behandelt. Wie ein Mensch werdet ihr sterben. Also wenn es hier von Menschen die Rede ist, ihr seid Götter, ja, also es ist nur so gemeint, ja, aber nicht wirklich. Warum kommt der nächste Bibelvers und sagt, ihr werdet doch wie ein Mensch sterben. Und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen. Es ist wieder so interessant, wie einer der Fürsten, weil es gab einer in dem Garten Eden, der die Menschen verführt hat und der ist gefallen. Und Gott sieht, dass er hat sein Erbteil genommen, aber die anderen Nationen, die sind miserabel von diesen übernatürlichen Verwalter behandelt werden. Und jetzt, was interessant ist, stehe auf, o Gott, richte die Erde. Also wir wissen aus dem Alten Testament, richten heißt nicht nur richten, ein Urteil fällen, sondern auch leiten. Denn die Richter, die hatten diese Leiterposition in Israel früher, wie Samuel und die anderen Richter. Stehe auf, o Gott, richte die Erde, denn du wirst zum Erbteil haben alle Nationen. Stehe auf, Gott. Also Asaf sagt, diese Götter, diese Engelfürsten haben die Nationen kläglich ruiniert. Wahrscheinlich sind sie in dieser Sünde gefallen. Oh, das ist doch schön, wenn die Daker und Germanen uns anbeten. Das fühlt sich doch toll. Und Gott hat sie uns in unsere Macht, in unsere Gewalt gelassen. Warum nicht? Also, man geht davon aus, dass diese Engelfürsten korrupt sind. Die haben sich selbst als Gott gefeiert. Die haben sich gegen Gott entschieden. Es ist nicht gesagt, dass die vom Anfang an böse waren. Und Gott hat gesagt, ja, okay, ihr seid sowieso böse. Ich lasse euch die Nationen, weil ihr es verdienen, schlecht von euch behandelt zu werden. Es ist nicht so, als Gott irgendwelche komischen Wesen auf der Gehaltsliste hätte. Nein, es scheint so, dass die Macht und diese Position, die diese Engelswesen korrumpiert haben. Genau wie der Teufel, der wollte auch sein wie Gott und hat gesagt, ja, Gott, ich kann auch Gott sein, warum nicht? Und der ist sehr stolz geworden und es sieht das gleiche Muster wie hier. Jetzt, wenn man sich in der Antike anschaut, die Völker, was die für Götzendienst betrieben haben, Menschenopfer, schlimmsten Sachen, was die angestellt haben, irgendwelche komischen Wesen geopfert und so weiter, komische Wesen, von denen sie ganz viel Furcht hatten, haben sie angebetet. Ja, also, ach, wenn man sich denkt, was die Griechen, Daker, Germanen alles angebetet haben. Aber Israel ist auch nicht verschont geblieben, weil die sind auch ab und zu mal wieder in Abgötterei gefallen. Also ich mag ganz besonders, ich gebe nur ein Beispiel, Jeremia Kapitel 7, 18, was die gemacht haben. Die Kinder lesen Holz zusammen und die Väter zünden das Feuer an, die Frauen aber kneten Teig, um der Himmelskönigin Kuchen zu backen. Kuchen für dich. Und fremden Götter gießen sie Trankopfer aus, um mich zu ärgern. Kinder Israels, die hatten dieses Wissen über Gott, das Gesetz, Propheten, Gott hat den Fokus total auf sie und die sagen, wow, Himmelskönigin Opfer. Ja? Also Himmelskönigin ist ein sehr pikantes Wort in diesem Zusammenhang. Ja? Der Himmelskönigin Kuchen backen und ja, ich habe was Schönes für dich und so weiter. Okay, ich will nicht zu viel eingehen auf das Thema, aber es scheint so, dass Gott sich über Himmelskönigin Anbetung sich ärgert. Denn unsere Knien sollen nur vor Jesus Christus, der Sohn Gottes und vor dem Vater sich beugen und vor keinem anderen Wesen, was auch immer, ob die Himmelskönigin als Astarte oder in einer moderneren Form, keine Ahnung. Aber Gott ärgert sich, wenn Leute, wenn sein Volk die Himmelskönigin anbeten. Punkt. Trotz, dass Israel die volle Aufmerksamkeit Gottes genießt, eifern sie nach fremden Göttern. Gibt es irgendwas, auch in unserem Leben, was höher steht als der Herr? Beugen wir unsere Knie auch in einem anderen Namen als Jesus Christus? Gott bewahre uns davor. In 1. Korinther, Kapitel 10, 20. Sondern das, was die Nationen, die Heiden, die Gott nicht kennen, opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Sehr, sehr interessanter Bibelvers. Das, was die Nationen opfern, opfern sie den Dämonen. Also Paulus will nicht sagen, oh, das ist nur ein Witz, es ist nur ein Stück Holz und ein Stück Stein. Nein, hinter diesen Götzen, hinter diesen Abbildungen, diese Abbildungen, die sind irgendwie eingeweiht worden und in der Antike, die Leute haben diese Geister von Göttern gerufen, dass sie in diesen Objekten reinkommen. Ja. Und Paulus sagt, es ist nicht nur ein Objekt, sondern hinter diesem Objekt, da steckt ein Dämon. Und wenn die Heiden, die Gott nicht kennen, Opfer bringen, Anbetung bringen, eigentlich sind nicht diese Abbildungen, sondern sind Dämonen. Gefallene Engel. Der Paulus macht das uns klar, dass wir gegen Fürsten, also die Kinder Gottes, die erlösten Kinder Gottes, dass wir gegen Fürsten, die in der Luft herrschen, zu kämpfen haben. Das ist Punkt. Also man kann alles vergessen, diese Probabilitäten, diese Art zu interpretieren, so Buch Enoch, kann man alles vergessen. Aber eins steht fest. Wir haben gegen diesen Fürsten zu kämpfen. Und die muss man nicht einfach liederlich nehmen, ja, und so weiter. Aus Daniel verstehen wir, dass diese Fürsten auf Gebiete verteilt sind. Das ist sehr interessant. Ich hab früher geschmunzelt, wo Leute gesagt haben, ja, es gibt bestimmte Geister oder Fürsten oder komischen Wesen, die an Orte gebunden sind. Dachte, ja. Aber jetzt fange ich an, ein bisschen tiefer nachzudenken. Der König von Persien, der Fürst von Persien, von Griechenland, steht in der Bibel. Die sind an Orte gebunden, die verwalten diese Orte. Also kann man vergessen, diese Interpretation, ne? Aber das nicht. Der Engel, der die Botschaft an Daniel überbringen wollte, der musste mit diesen Herrschaften kämpfen, geistliche Wesen. Was noch sehr interessant ist, also gebietsverbunden, was noch interessant ist, wenn man liest aus dem Markus Kapitel 15, die Dämonen, die Jesus aus dem Mann aus dem Land der Gadarene ausgetrieben hat, baten Jesus, dass er sie nicht aus der Gegend vorschicken möchte. Wird es so eine Sache, hey, da geht doch von Gadara, geht doch nach Bashan oder nach Jordanien oder wo auch immer. Was ist dein Problem? Aber diese Dämonen haben, Jesus, bitte nicht, schick uns nicht aus diesem Gebiet raus. Das ist wieder so eine Sache, was mit Fürst Persien, Fürst Griechenland wieder so zu unterstützen kommt. Und das ist wieder so eine Sache, was diese Fürsten sich die Heiden geschnappt haben und zum schlimmsten Götzendienst verführt haben. Das unterstützt eigentlich alles zusammen. Was wir aber dann, wenn diese ganzen Puzzleteile zusammenbringt, alles, was Jesus gesagt und getan hat, der hat manchmal Aussagen gemacht, ja, bedeutet schon was, aber mir bedeutet ja nicht viel. Wenn man diese ganzen Puzzleteile zusammenbringt, manches, was Jesus gesagt hat, bekommt viel mehr Wucht, wenn er, ich gebe euch ein paar Beispiele. Kolosser 2,15, ja, die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet. Halleluja. Und öffentlich zur Schau gestellt, durch Christus hat Gott über sie triumphiert. Und wenn man einen Vers davor liest, das Kreuz. An das Kreuz hat Jesus was gemacht, was diese Mächten und Fürsten entmachtet hat. Er hat sie entwaffnet. Psalm 82,8, steh auf, o Gott, richte die Erde, denn du wirst zum Erbteil haben alle Nationen. Also nicht nur für Israel, Gott stehe auch, das ist so viel Böses. Es sind so viele Götzendienste in dieser Welt, es sind so viele Dämonen, die den Nationen zu sagen haben, steh auf, mach sauber, mach wieder Ordnung hier. Nimm dir die Nationen als Erbteil, ja. Das ist sehr interessant. Psalm 2,7, ja. Vom Beschluss will ich jetzt erzählen. Jahweh hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Ich werde dir, frag mich, ich will sie dir geben. Jetzt sind sie halt unter die Herrschaft von irgendwelchen komischen Fürsten, die sie verspotten und die zum Götzendienst verführt haben. Fordere mich, wenn die Nationen safe wären oder in Sicherheit, da hätte Gott nicht mehr seinen Sohn gesagt, fördere mich und ich gebe sie dir. Ja? Fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum der Erde. Es steckt aber Gottes Plan dahinter, ja? Weil er wollte im Abraham auch die Nationen segnen. Ja? Aber es gab diese Zeit der Ungehorsam, wo die Nationen, wollen wir nicht mit Gott und absolute Rebellion und auch mit dieser dämonischen Unterstützung haben total gegen Gott rebelliert. Ja. Jetzt, Matthäus 28,18. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt am Kreuz. Jesus hat diese Mächte entwaffnet und wenn er sagt, mir wurde diese Bereiche, wo sich früher Fürsten und alle möglichen Kreaturen sich ausgetobt haben, jetzt bin ich der vollkommene Herr drüber. Ich habe sie besiegt, entwaffnet. Mir ist die ganze Gewalt gegeben. Und jetzt, was wieder diese Weltanschauung unterstützt, steht Folgendes. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern. Mir ist die Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erde, geht jetzt und holt mir die Nationen. Die dürfen nicht mehr unter Gott Götzendienst leiden. Ich will sie zurück. Und ich habe das Recht, ich habe dieses Recht am Kreuz erworben. Und ich habe sie entmachtet. Machet alle Nationen zu Jüngern. Bis dahin hat man gedacht, Israel hin, Israel her, die Heiden, schauen wir mal. Ja. Aber unser großer Gott, Jesus Christus, der sagt, ich will die Nationen zurück. Ich will sie gewinnen. Und der Punkt ist, du spielst eine wichtige Rolle in dieser Eroberung der Nationen. Wir sind auch Nationen. Wir sind für Gott gewonnen aus den Nationen. Und Gott sagt, das geht weiter. Und deswegen, ja, denk mal an die ganzen Missionare, die gehen nach Indien, keine Ahnung. Die werden abgeschlachtet, sie werden getötet, weil die Götzen, die da noch in Rebellion sind, ja, die sind entwaffnet, aber die haben einen Haufen Gefolgschaft, die sie noch unterstützen. Und sagen, ja, Mama, der hat hier nichts zu suchen, die ganzen Missionare. So, Jesus beansprucht die Nationen für sich. Er holt sich die Nationen zurück. Er ist der gute Hirte, er herrscht gerecht und voller Liebe. Also, das ist einer, der weiß, wie er leiten soll. Und der führt die Menschen die wahre Anbetung zu Gott. Ja. Durch das Reich Gottes, durch die Gemeinde, will Gott diese Eroberung weiterführen. Dazu hat er uns eingesetzt, seine Herrschaft auszuweiten, neue Gebiete an das Reich Gottes zu erschließen. Gott will durch seine Kinder die letzten Resistenzkämpfer der finsteren Macht besiegen. Die haben verloren, die sind entmachtet, aber die haben nicht mehr Leute und Gebiete, die sagen, wir wollen keinen Gott, X, Y und so weiter, die sind wichtig, irgendwelchen Götzen, die eigentlich in Wahrheit Dämonen sind. Wenn man sich richtig Gedanken macht über diese Sachen, gewinnen Gebet und Fasten eine sehr wichtige Rolle. Dann sind die treuen Beter, die den Weg bereiten oder freischaffen für vieles, was in Gottes Reich erreicht wird. Gebet. Und es gibt Leute, ich dachte früher, was ist mit diesen Leuten los? Die sprechen und die beten und die proklamieren und so. Und die haben komische Sachen ausgesprochen. Hey, ist das nötig? Wir haben gegen Gewalten, gegen Fürsten, die haben den Jesu Namen proklamiert. Und die haben gesagt, ihr habt kein Recht da zu sein. Unser Jesus ist größer. Er hat den Sieg errungen, ja. Ja. Also beten, fasten, das gewinnt, wenn man sie, diese geistliche Welt betrachtet und die ganzen Informationen, was da sich alles abspielt, gewinnt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Beten. Es ist interessant, ich habe mir noch so ein paar Gedanken gemacht, mit welchen Fürsten, also geistliche Wesen, haben die ersten Missionare gekämpft, als sie das Evangelium nach Deutschland gebracht haben. Ja. Odin, Wotan, Thor, Frigga, die Mutter Göttin. Unser Christus, der hatte seine Missionare geschickt, um sich mit diesen Götzen und Dämonen anzulegen. Ja. Aber es gibt immer wieder Leute, die finden Odin interessant, Thor, die versuchen diese Dämonen, diese Fürsten aufzuwecken, ja. Wotan, Thor. Ja, was war da los in der Luft, wo die ersten Missionare oder wo das Evangelium nach Deutschland kam, nach Rumänien, Russland, alles. Was da für ein Kampf war, diese Eroberung. Und mich wundert's nicht, wenn die ersten Jünger Christi fast alle umgebracht worden sind, weil diese Fürsten haben gesagt, wir lassen uns nicht so leicht entmachten oder wegschieben durch Christus. Ja, das waren so diesen Kampf, diese Rebellion. Wir haben verloren, aber wir geben nicht auf. Wir haben verloren, die geben nicht auf. Und wenn wir Menschen verletzen können, dann machen wir sie fertig. Wir wissen, wir haben gegen Christus keine Chance, aber da, wo wir verletzen können, da verletzen wir. Ja, da haben sie sehr viele Christen umgebracht. Ja. Es wäre noch eine auch gute Frage, die Gebiete, die damals durch unsere Glaubensvorväter gewonnen, für Christus gewonnen sind. Ja, die mussten kämpfen, die mussten beten, die mussten mit dem Leben bezahlen. Die haben für uns Gebiete gewonnen. Ja, quasi wir haben es leicht. Ja. Die haben diese Gebiete freigemacht und gewonnen für das Reich Gottes. Können wir sie noch behalten? Weil uns ist, ja, geistlicher Kampf dieser Welt und so, das ist uninteressant für uns. Sehr, sehr uninteressant, sehr gleichgültig. Können wir sie noch behalten? Oder verlieren wir Gebiete, weil wir die Entwicklungen im Land verpennt haben? Wie viele antigöttliche, antichristliche Gesetze schon beschlossen worden sind. Jetzt, wenn ich mir überlege, wie Brüder und Schwestern gesagt haben, Gebet für Deutschland, wir beten für X und Y, dass die Gesetze, jetzt auf einmal sage ich, okay, macht Sinn, ja, aber vorhin, uninteressant, ja. Okay, statt die Waffenrüstung, es scheint so zu sein, statt die Waffenrüstung anzuziehen, um zu kämpfen, haben wir Schlaghosen an, Blumen in den Haaren und Friedenszeichen um Hals und fahren mit dem Bulli durch die Gegend. Peace. Alles chillig. Sind wir geistliche Hippies geworden? Sind wir zugedröhnt? Wir nehmen diesen geistlichen Kampf nicht mehr wahr. Okay, abgesehen von dem, was ich vorhin gesagt habe, Paulus sagt, wir kämpfen gegen Fürsten. Und das meint es auch so. Ob er das Buch hier noch für wahrnimmt oder nicht, oder diese vorherigen. Aber Paulus sagt, wir kämpfen gegen diese Fürsten. Sind wir immer chillig, bis alles wird gut, ja, macht euch keine Sorgen und boah, Berlin beschließt wieder ein Gesetz, was es umhaut. Ja? Sind wir geistliche Hippies? Neben uns, hinter uns, Bomben, Pfeile explodieren, aber peace, alles okay, chillig. Reg dich nicht so auf. Aber wir befinden uns in einem Krieg. Zieht die Waffenrüstung an, sagt Paulus. Wir befinden uns in einem Krieg. Wir müssen gegen diese Fürsten kämpfen. Jetzt ist die Frage, welche sind die Fürsten oder die Mächte, die uns senden, ja, versuchen, die Gemeinde, das, was die Gemeinde und das Reich Gottes zu sagen hat, zu unterdrücken und zum Schweigen zu bringen, ja. Welche Fürsten und Mächte treiben sich in Berlin rum? Im Bundestag, ja. Was ist da in der geistlichen Welt los? Das ist interessant. Denkt mal, so, macht euch ein paar Gedanken. Ihr dürft auch fantasievoll sein, ja. Aber was ist da los in diese geistliche Welt? Was ist los im Bundestag? Was ist los im Weißen Haus? Was treibt sich darum? Kreml, Israel, Gebet für Israel, ja. Auf einmal wichtig, weil da wumm. Um das Land herum, das sind Fürsten. Wir müssen Israel auslöschen. Dämonische Mächte, ja. Sie sind entwaffnet, aber die finden immer noch Leute, mit denen sie arbeiten können, ja. Sehr interessant, sehr interessant. Ist vielleicht die Zeit, dass wir den Namen Jesu und seinen Sieg viel öfters über unsere Familien, Kirche und Land proklamieren, dass wir sagen, Deutschland gehört zu Christus. Christus soll der Herrscher sein über Deutschland, er soll regieren und nicht jemand anders, andere Mächte. Ja. Wir merken, dass Beten, Fasten, Proklamieren eine wichtige Rolle spielen, wenn wir die geistliche Welt betrachten. Und wir haben gesehen, wir hatten kurzen Einblicke in diese geistliche Welt. Und genau, also ich wollte euch nur heute beunruhigen. Ich will, dass ihr Fragen habt, mehr Fragen habt wie vorher und dass ihr euch beschäftigt mit dem Thema. Geistliche Kampfführung oder wie heißt es auf Deutsch? Es ist wichtig. Es ist wichtig. Wir dürfen nicht müde werden. Es gibt noch Gebiete, die noch eingenommen werden. Und die wir haben, Gott helfe uns, sie nicht zu verlieren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den Leuten zu danken, die für uns und für unsere Gemeinde beten. Vielen Dank. Während wir hier vielleicht im Rampenlicht unsere Siegesschreie rufen, vielleicht sind gerade die Beter, die auf die Knien unsere Siege errungen haben. Und die haben auf die Knien die Gewissheit bekommen, der Christus wird siegen, wir werden besiegen mit ihm. Auf die Knien. Da habe ich noch ganz zum Schluss ein Bibelvers aus 1. Korinther 6,3. Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Geschweige denn die Dinge dieses Lebens. Also Dinge dieses Lebens, unsichtbare Welt. Aber Korinther sagt, der Paulus sagt in Korinther, ihr werdet die Engel richten. Und es kann sein, dass dieser Engel richten, diese Engel, die ihre Würde nicht behalten haben, die gegen Gott rebelliert haben, mit denen wir in der geistlichen Welt zu kämpfen haben, kann sein, dass wir durch Christus schon dieses Prozess des Richten angefangen haben, wo wir sagen, du hast kein Recht in meine Familie, du darfst meine Kinder nicht anfassen, in Jesu Namen. Christus ist der Herr über meine Familie. Du darfst uns in unserer Gemeinde sowas nicht mehr anstellen. Im Namen Jesu, weg mit dir. Wir stellen unsere Gemeinde unter die Autorität und Macht Christi. Wir stellen unser Land. Und wir gehen gegen diesen Engel, wir gehen vor, weil Jesus ist der Sieger, er hat besiegt. Wir befinden uns im Krieg. Das ist mein letztes Wort, versprochen. Zieht die Waffenrüstung an. Bitte lest weiter aus Epheser 6, 13 bis 17. Amen. Vielen Dank.